Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema, das alle bewegt und was es mit uns macht.
Diese Woche sprechen wir über den Iran, über das, was im Iran gerade passiert seit einigen Wochen, aber aus einer besonderen Perspektive.
Genau, denn ob das jetzt die Suffragetten waren, die vor 100 Jahren für das Frauenwahlrecht gekämpft haben oder die MeToo-Bewegung, die sexuelle Gewalt gegen Frauen zum Großthema gemacht hat und jetzt die Frauen, die gegen das islamistische Regime im Iran kämpfen. Frauenrevolutionen verändern die Welt. Was können wir daraus lernen?
Wenn man sich anschaut, was passiert ist, dann hat das, was gerade im Iran geschieht, begonnen am 16. September 2022. Da starb Jina Mahsa Amini in der iranischen Hauptstadt Teheran. Sie wurde von der sogenannten Sittenpolizei ermordet. 3 Tage zuvor festgenommen, weil sie angeblich ihren Hijab, eine Form des muslimischen Kopftuchs, nicht richtig getragen habe. Und dieses Regime, dieses diktatorische, islamistische, antisemitische Regime im Iran, das ist schon seit 1979 an der Macht. Es hat die Rechte von Frauen extrem eingeschränkt, zum Beispiel die Kopftuchpflicht, die jetzt auch zum Tod von Jina geführt hat. Das ist ein Symbol für diese ultrapatriarchale, frauenverachtende Ideologie. Der Iran unterstützt darüber hinaus weltweit Terroristen, arbeitet an einer Atombombe und möchte nach eigener Aussage, häufig getätigter Aussage, Israel von der Landkarte löschen. Die herrschenden extremistischen Islamisten unterdrücken die Bevölkerung. Vor allem Frauen töten. Sie töten KritikerInnen, Oppositionelle und Homosexuelle neben vielen anderen. Was auch wichtig ist, ist, dass dort ein antikurdischer Rassismus herrscht, auch und explizit von der Führung. Zum Beispiel war Jina Amini Kurdin, sie durfte den kurdischen Vornamen Jina aber gar nicht tragen, daher kam der Name Mahsa. Der Tod hat zunächst Kurdinnen und Frauen im ganz Iran auf die Straße getrieben, schließlich haben sich aber viele Männer mit ihnen verbündet, um das theokratische Regime zu stürzen. Das wichtigste Motto der Aufständischen ist Frau, Leben, Freiheit. Das wird dort nicht nur gerufen, sondern auch an die Wände gesprüht. Die radikalen Islamisten einer Regierung aber, die schlagen zurück, die töten, die foltern, die vergewaltigen und verschleppen viele DemonstrantInnen. Die Aufstände im ganzen Iran eskalieren seit Wochen. Das Internet wurde zum Beispiel vom Staat weitgehend lahmgelegt. Mit technischen Tricks schaffen es ein paar der Aufständischen aber trotzdem immer wieder, Videos und Berichte aus dem Land zu veröffentlichen. Und das ist das, was wir in den Nachrichten, aber vor allem in den sozialen Medien hier in Europa sehen und wahrnehmen können.
Ja, und warum haben wir uns entschieden, heute die Sendung zu machen? Es ist oft bei Frauenrechtsbewegungen so, dass man vielleicht im ersten Moment dazu geneigt ist zu sagen, ja, warum, ich habe das aber nicht erlebt. Was geht mich das an? Das ist doch super weit weg. Und dieser kleine Einzelfall, von dem höre ich gerade zum ersten Mal. Das Ding ist aber, dass es halt oft bei Frauenrechtsbewegungen von einem kleinen Einzelfall dann aufklappt in eine große Ungerechtigkeit, die bekämpft werden muss und die natürlich auch ganz viele Menschen überall auf der Welt erleben. Wir leben in einer Welt, die vernetzter ist als je zuvor. Und wir leben vor allem in einem Land, in dem viele Menschen, rund 300.000 iranstämmige Menschen leben. Deswegen machen wir die Sendung natürlich in erster Linie für die Frauen und alle Menschen im Iran, die die Aufmerksamkeit brauchen, vor allem die Aufmerksamkeit von westlichen Ländern brauchen. Und versuchen daraus natürlich auch einen Druck zu generieren. Am Ende ist es aber wie bei allen großen Bewegungen so, dass die Welt sich verändert, in der wir leben, durch diese Bewegung. Und wir wollen uns heute ansehen, wie sich diese Bewegung entwickelt hat und warum uns dieses Thema am Ende tatsächlich auch selbst so betrifft.
Eine Antwort, warum uns das betrifft, ist in dem Parteiprogramm von den Grünen und heißt dort feministische Außenpolitik. Frauenrechte weltweit ist ein Thema, das da ganz zentral drin steht. Und deswegen haben wir die Frau gefragt, die in Deutschland verantwortlich ist für internationale Beziehungen, nämlich Außenministerin Annalena Baerbock. Und sie hat uns diese Sprachnachricht dazu geschickt.
Die Bilder, die Berichte, die Videos, die wir aus Iran bekommen, sind kaum zu ertragen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, als Frau nicht das zu tun, was man selber tun möchte, und dafür verprügelt zu werden, inhaftiert zu werden, verschleppt zu werden. Und daher ist es jetzt wichtig, dass wir zwei Dinge tun, dass wir erstens den Druck auf das Regime erhöhen, damit diese brutale Gewalt endlich aufhört, und dass wir zweitens unsere Aufmerksamkeit nicht beenden, sondern dass wir über das berichten, was dort passiert, und den größten Wunsch der Frauen, seit unsere Stimme, auch wirklich umsetzen. Wir wissen, Veränderung kann man nicht von außen erzwingen. Sie kann nur im Land selbst errungen werden. Aber wir sehen eben auch, dass das nicht einzelne Proteste sind, sondern es ist eine riesengroße Bewegung für Freiheit, für Menschenrechte, für ein Leben, so wie man es in Demokratien tun kann. Und daher ist es mir wichtig, dass wir darüber nicht nur sprechen, sondern dass wir als Europäische Union deutlich machen, dass diejenigen, die für diese schlimmen Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, dass der Druck auf sie deutlich spürbar wird. Deswegen haben wir gerade in Luxemburg, wo ich mit meinen Außenministerinnen und Außenministerkollegen der EU zusammengekommen bin, ein zusätzliches Sanktionspaket verabschiedet. Es gibt bereits Sanktionspakete gegenüber dem Iran. Jetzt gibt es ein weiteres, was sich gezielt auf diese massiven Menschenrechtsverletzungen bezieht. Das bedeutet, dass unter anderem die Verantwortlichen der Sittenpolizei, dass die zukünftig nicht mehr in die Europäische Union einreisen können, dass ihre Vermögen in der EU eingefroren werden, und damit deutlich gemacht wird, der Tod von Jina Mahsa Amini und der Tod von vielen, vielen anderen, darunter, so wie Amnesty berichtet, ja auch viele Kinder mittlerweile, der hat entsprechende Konsequenzen. Und wir bereiten ein zweites Sanktionspaket bereits vor, mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen, weil deutlich gemacht werden muss, dass wir auch in Zukunft den mutigen Frauen, den mutigen Menschen in Iran weiter beistehen. Diejenigen, die ihre eigene Bevölkerung niederknüppeln, zusammenschießen, verschleppen, foltern, vergewaltigen, die stehen auf der falschen Seite der Geschichte, und das macht die Europäische Union mit einem weiteren Sanktionspaket mehr als deutlich.
Ja, erstmal vielen Dank, Annalena Baerbock, für die Nachricht. Interessant finde ich, dass sie sagt, dass man natürlich sowas nicht von außen verändern kann. Natürlich muss es erstmal in diesem Land losgehen, das verstehe ich schon. Aber ich glaube, dass gerade der Druck von außen das auf eine neue Ebene gebracht hat. Und ich glaube, dass der Druck da jetzt, also diese Entscheidung wirkt ja jetzt gerade so, als wäre das wahnsinnig progressiv und würde alles verändern, weil sich Menschen in der EU vorgenommen haben, da jetzt was zu ändern. Aber ich würde sagen, dass der Druck erstmal auf Social Media losging, dass der erstmal losging von natürlich erstmal den Frauen im Land, den Menschen im Land, und dann nach außen geschwappt. Und dann war plötzlich eine Aufmerksamkeit da, die auch in der Politik dazu geführt hat, dass man was machen muss. Und dass man das jetzt hört, finde ich total interessant und gut. Davor gab es aber sehr viele Menschen, die sehr laut waren und sehr laut sein mussten.
Definitiv. Ich habe da auch kurz gestutzt bei dieser Aussage. Das hörte sich für mich, wenn ich jetzt mal ein bisschen unpassende Metapher habe, die aber vielleicht hier weiterhilft, benutzen kann. Das hörte sich für mich an wie jemand, der am Spielfeldrand steht und andere Leute anfeuert, obwohl man auch andere Instrumente hätte. Natürlich ist das, was Annalena Baerbock sagt, weil sie Diplomatin, Chefdiplomatin ist des Landes, und das, was sie am Ende vielleicht hinter den Kulissen tut, das sind noch zwei verschiedene Dinge. Und es gibt auch im Regime selbst eine ganz häufige Verschwörungstheorie oder Propaganda, die verbreitet wird, dass die Aufständischen seien alle gesteuert, natürlich von den USA, von Israel, von der EU, von außen in jedem Fall. Das ist bei ganz vielen Regimes und Aufständen so, dass man immer sagt, es kommt alles von außen. Das ist relativ eindeutig nicht so, aber trotzdem würde man sich natürlich wünschen, dass die Politik mehr machen kann, auch wegen dieser Horrorbilder, die da entstehen. Und in dem Kontext finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, ganz vorsichtig, ganz sanft gesagt, dass Olaf Scholz auffällig zurückhaltend ist zu diesem Thema. Er hat irgendwie Ende September...
Ja, wollte ich gerade sagen, er hat einen Tweet dazu abgesetzt, einen einfühlsamen Tweet, aber der ist jetzt auch schon ein ganzes Stück her, zwei Wochen her, also...
Ja, und dann dazwischen wenige Wortmeldungen. Und natürlich kann man sagen, okay, das ist ein Konflikt, der ist geradezu prädestiniert für feministische Außenpolitik, Fragezeichen, aber trotzdem... als deutscher Kanzler kann man sich da vielleicht auch eine Idee mehr engagieren. Ich bin jetzt nicht über jedes Interview am Rande von ihm informiert, aber allein, dass wir von Annalena Baerbock 7, 5, 8, 9 Zitate super schnell finden und auch noch im Hinterkopf haben, bei aller Kritik, die man da äußern mag, und von Olaf Scholz findet man so einen Tweet, ja, wir müssen den armen Frauen beistehen. Also ich meine, ich paraphrasiere das jetzt, aber das ist schon...
Ich denke die ganze Zeit an Dior, hatte mal so eine Reihe als nach der MeToo-Bewegung, und da stand auf einem Shirt, we should all be feminists, und das hat A$AP Rocky getragen, ein Rapper in Amerika, und ich stelle mir gerade Olaf Scholz in diesem Shirt vor, weil ich finde es natürlich kein gutes Argument zu sagen, Annalena Baerbock ist ja eine Frau, also feministische Außenpolitik können wir genau bei Annalena Baerbock lassen, weil sie eine Frau ist. Ich weiß nicht, ob das die Überlegung von Olaf Scholz ist oder ob die Überlegung ist, einfach generell relativ wenig zu irgendwas zu sagen.
Ja.
Aber ich finde es in dem Fall jetzt wirklich, es ist nicht ein Thema, wo man sagen kann, okay, da können sich ja die Frauen drum kümmern, und vor allem als Bundeskanzler. Also ist ja jetzt nicht so, ich finde, es gibt wirklich Posten in unserem Land, wo ich sagen würde, die sind jetzt für mich nicht gezwungen, sofort was dazu zu sagen, aber ich finde, die Position des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin und der Außenministerin sind für mich prädestiniert, um zu solchen Konflikten was zu sagen.
Genau. Und nicht, dass er es gar nicht getan hätte, aber besonders eindrucksvoll war das nicht. Gleichzeitig befürchte ich, greift das ineinander mit einer Medienberichterstattung in Deutschland, wo man schon Stirn runzeln kann. Ja, also fangen wir mit dem Medium an, wo ich ja arbeite, beim Spiegel. Der Spiegel hat in 5 Wochen Iran-Protesten, jetzt ist der Stand 20. Oktober, dieser Podcast erscheint, noch kein einziges Cover zum Iran gemacht.
Ja.
Und das ist gar nicht so viel. Und zwischendurch kamen irgendwelche Cover mit irgendwie Kindererziehung oder so, also irgendwas, was jetzt nicht besonders zeitkritisch ist oder wo man sagen könnte, okay, hier ist ein Erdgasleck geplatzt bei Nord Stream 2, da müssen wir jetzt, das ist uns ganz nah oder irgendwas. Aber ich finde das, es gibt immer mal wieder Situationen, wo man denkt, hinterher, ey, da hätte es eigentlich ein Spiegelcover geben müssen. Und das ist so eine Situation. Das ist jetzt aber ein Symbol dafür, dass in vielen Leitmedien die Berichterstattung aus meiner Sicht nicht besonders gelungen ist. Und jetzt meine ich weniger den Spiegel, da ist relativ viel, das habe ich beobachtet. Aber wir haben ein Phänomen, wie das viele Leitmedien sich noch vergleichsweise unkritisch auf staatliche iranische Stellen beziehen, zum Beispiel die staatliche iranische Nachrichtenagentur, die ungefähr wie Russia Today, hieß das früher, RT, ein Teil des Propagandaapparats ist, die natürlich genau das sagen, was ihnen in den Kram passt bei diesen Aufständen, bei dieser Revolution. Es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, lasst uns Revolution sagen, lasst uns nicht Aufstände sagen, lasst uns nicht Konflikt sagen, wie es auch leider in Medien passiert, sondern Revolution. Und der zweite Teil ist, dass zu wenig berichtet wird aus meiner Sicht.
Ich erkläre mir das zum einen so, dass es natürlich ein super komplexes Thema ist. Ich glaube, dass es sehr viele Medien gibt, die sich davor scheuen, da reinzugehen, weil da jetzt schon ein unfassbarer Aktivismus herrscht, wo man sich wirklich einarbeiten muss.
Ja.
Und uns ging es ja auch so. Ich meine, wir haben auch gesagt, wir wollen diese Sendung machen, und wir wussten es eigentlich schon länger, aber es bedarf einfach viel mehr Vorbereitung, so ein Thema zu nehmen. Ich finde es aber gerade jetzt, ich sag mal, von den Öffentlich-Rechtlichen, die auch wirklich die Ressourcen haben, da wirklich JournalistInnen draufzusetzen, die Zeit für Recherche haben, die da drin sind, die vielleicht auch mit KorrespondentInnen arbeiten können. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die beste Recherche kam jetzt überhaupt nicht sonst, wie ich das kenne, so von den Öffentlich-Rechtlichen, sondern eher so im Netz von Einzelpersonen.
Definitiv. Und da waren interessanterweise auch öffentlich-rechtliche JournalistInnen dabei, beziehungsweise muss man hier gar nicht gendern, denn wir haben das so nachgeforscht, und es ist nicht, dass da nichts kam bei Tagesschau, bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei den Radiosendern und so weiter. Aber wenn man einen tiefen Einblick haben wollte, dann hat es sich gelohnt, einer Reihe von eben vor allem Frauen, teilweise renommierte JournalistInnen, auf Twitter zu folgen. Da ist Twitter ein ganz wichtiges Instrument. Plötzlich ist Twitter wieder so ein wahnsinnig wichtiges Instrument. Und da wollen wir ganz explizit Frauen nennen. Gilda Sahebi, Kani Tumina, Mina Kani, die unter Kani Tumina twittert, Nathalie Amiri, Goline Atai, Isabel Shayani und Shura Hashemi. Das sind Personen, das sind alles Frauen, iranisch stämmige Frauen zum großen Teil, die über diese Situation im Iran so präzise twittern und so genau Berichterstattung, auch genau so einordnen die Videos, die man da sieht. Was ist da? Was passiert da? Dass ich finde, die machen nicht nur einen fantastischen Job, sondern die sind eigentlich im Moment als Einzelpersonen, wenn auch wirklich, wie gesagt, öffentlich-rechtliche Journalistin dabei, die sind aber trotzdem als Einzelpersonen ein Vorbild für die deutsche Medienberichterstattung in Sachen iranischer Konflikt, beziehungsweise präziser iranische Revolution.
Ja, und obwohl man sagen muss, dass einige von ihnen ja auch für die öffentlich-rechtlichen arbeiten, die twittern hier alle von ihren privaten Accounts. Es ist ganz offensichtlich Arbeit, die sie neben ihrem Job, neben den Dingen, die sie sonst so gerade im Alltag beschäftigt, leisten. Und das finde ich schon interessant. Dafür liebe ich auch Twitter, dass es bei solchen Konflikten auch immer wieder Menschen gibt, die einfach tatsächlich mal einfach grundsätzlich Übersetzungsarbeit leisten, muss man ja auch dazu sagen, dass es einfach eine andere Sprache ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die erstmal einfach übersetzen, aber die Frauen, die du jetzt hier gerade erwähnt hast, die haben ja noch drüber hinaus das eingeordnet und das ist schon eine Sache, gerade die Einordnung hat mir die letzten Tage und Wochen gefehlt. Ich habe natürlich ein, zwei auch Artikel gesehen, wo ich mir dachte, wow, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, aber wenn das, brechen wir es mal runter, einfach ein Konflikt ist, der weit weg ist, in einem Land, das geografisch auch weit weg ist von uns, dann braucht es Leute, die das richtig einordnen, die sagen, was ist normal da, was ist da gang und gäbe und was nicht. Und dass die das gemacht haben, das hat mir die letzten Tage unfassbar geholfen zu verstehen, was passiert da genau.
Ja, von dieser Berichterstattung hinüber in diese Revolution. Wir haben von Frauenrevolutionen gesprochen. Das ist ein Begriff, der häufiger gefallen ist, nicht nur in den sozialen Medien, sondern der auch in der Betrachtung von ExpertInnen des Iran gerade stattfindet, dass die Frauen hier die Revolution angefangen haben. Das ist in der Geschichte häufiger passiert. Und wir haben am Anfang in unserer These auch gesagt, was das für große Bögen schlagen kann. Es ist ein Konflikt, der angefangen hat mit der Unterdrückung von Frauen, jetzt in diesem Symbol Kopftuch, was da drin steht, und das weiter übergeschwappt ist. Irgendwann haben nicht mehr allein die Frauen und speziell kurdische Frauen protestiert, sondern irgendwann wurden sie unterstützt von den Männern. Und das, was ich mit am interessantesten fand in der Betrachtung, um diesen Konflikt zu verstehen, war, dass diese Gemeinschaftlichkeit von Frauen und Männern auch in diesen wichtigen Kampfrufen eine Rolle gespielt hat. Es ist häufiger so gewesen, dass bei den Demonstrationen die Männer rufen Frau, Leben, Freiheit und die Frauen im Chor antworten Mann, Heimat, blühendes Land. Das bedeutet, da ist so eine, also fast eine Ganzheit drin, wo man sagt, die Menschen kämpfen um ihr Leben, um alles, was sie bewegt, um sich selbst und um die ganze Gesellschaft. Und da ging es mir so, ich habe regelmäßig, wenn ich das gesehen habe, eine Mischung aus Tränen und Gänsehaut gehabt. Mhm. Tränen einerseits, weil das so ein Horror ist, die Videos, die man da sieht, es sind nicht zum Aushalten. Ich versuche sie trotzdem anzuschauen, um mir zu vergegenwärtigen, was da passiert. Deswegen Tränen, auch der Empathie und dann aber auch Gänsehaut, weil das menschlich so große, so wichtige Momente sind, wo man merkt, da geht es so vielen Menschen um so viel. Wie ging denn dir das, als du das gesehen hast?
Also mir ging es natürlich ähnlich wie dir. Das sind unfassbar schreckliche Bilder und Videos, die man da sieht. Aber ich blicke da nochmal aus einem anderen Blickwinkel draus, weil ich mir immer überlege, wie nimmt sowas Fahrt auf? Also wie funktioniert es, dass am Ende Männer, und das ist, glaube ich, wichtig für eine Frauenrechtsbewegung, dass Männer sich dazu entscheiden, den Spruch auf dem Dior-T-Shirt ernst zu nehmen und zu sagen, wir sollten alle Feministinnen sein und eben nicht nur die Frauen machen hier ihr Frauending. Und wenn man sich diesen Mechanismus dahinter ansieht, dann ist es ja eigentlich schon fast ein Muster, das immer passiert. Und zwar eine Frau berichtet von einem Unheil oder eine Frau passiert eine große Ungerechtigkeit. Und dann springen ihr erstmal ihr Umfeld, dann andere Frauen und dann irgendwann Männer zur Seite. Und dann ist es irgendwann diese Bewegung, wo man sagen kann, okay, es geht halt alle an. Und dann geht es auch noch raus über die Stadtgrenzen, über die Landesgrenzen hin zu einer globalen Veränderung, die dann tatsächlich, glaube ich, auch wirklich die Gesellschaft verändert, wenn das passiert. Und wenn du jetzt an den Ursprung zurückgehst, an diese große Ungerechtigkeit, die passiert, dann muss es erstmal dazu führen, dass Frauen Frauen helfen.
Ja.
Und ich wollte mit dir voll gerne über ein Zitat von Madeleine Albright sprechen, die Folgendes gesagt hat.
Just remember, there's a special place in hell for women who don't help each other.
Ja, yeah, wow.
Okay, also there's a special place in hell for women who don't help each other.
Ja, das ist ja erstmal ein unfassbar zweischneidiges Zitat. Die Situation, in der dieses Zitat kam, war, als Hillary Clinton gegen Bernie Sanders gekämpft hat. Es ging also nicht darum, international jetzt Frauenrechte zu stärken oder so, das kann man ja darüber sprechen, dass dann gefälligst Frauen da irgendwie eine Mitverantwortung haben. Ja, mag sein, aber das war jetzt erst, die Frauen müssen Hillary Clinton wählen, weil es Frauen sind und sie müssen nicht auf Bernie Sanders Seite sein.
Genau,
dafür
also
hat sie echt
super,
Kritik bekommen.
Super schwierige Einordnung. Ja. Hier auch tatsächlich würde ich so ein bisschen sagen, ist so ein feministischer Kampfruf ein trojanisches Pferd, mit dem einfach Politik gemacht wird.
Ja.
Trotzdem würde ich aber sagen, lass uns mal gerne über dieses Zitat, da ist ein spezieller Platz in der Hölle für Frauen, die anderen Frauen nicht helfen, sprechen.
Ja.
Weil ich unsicher bin. Ich habe mich an diesem Zitat immer so, natürlich weiß ich grundsätzlich, ist es wichtig, dass es über das eigene Umfeld rausgeht und Frauen erstmal Frauen helfen. Aber da ist schon wieder für mich so eine Verantwortungszuschreibung ja. drin, die ich total schwierig finde, weil müssen Frauen grundsätzlich helfen?
Ich würde sagen, ja, es geht hier um Frauensolidarität.
Ja.
Es gibt aber ein Aber, weil man diesem Zitat kann man wahnsinnig elegant die komplette Verantwortung den Frauen rüberschieben.
Mhm.
Ja, dann kann man sich quasi als Mann so zurücklehnen und sagen, ja, ey, also erstmal müsst ihr euch selber helfen, bevor ich da jetzt auch noch reingehe. Also,
und
da
ihr müsst, habt hier einen speziellen Platz in der Hölle.
Habt, genau, ist jetzt ein Platz, der ist nur für Frauen, der ist nicht für Männer, die Frauen nicht helfen. Das ist jetzt vielleicht etwas Wortklauberei, aber ich glaube schon, dass dahinter ein wichtiges Phänomen steht. Nämlich ein Phänomen, dass Frauensolidarität für sich genommen tatsächlich extrem wichtig ist. Es braucht auch selbstbewusste Frauen, die diese Frauensolidarität einfordern und gesellschaftlich vorantreiben. Dass aber, wir leben im Patriarchat, Frauensolidarität alleine weniger bewirken kann oder wenig bewirken kann und irgendwann Männer mitmachen müssen. Und das ist so eine Frage von geschlechterübergreifenden Solidarität, wo ich sagen würde, da sehe ich Madeleine Albright, ehemalige amerikanische Außenministerin, quasi eine demokratische Ikone, vor einiger Zeit gestorben in den USA. Da glaube ich, ist es echt schwierig, wenn du so ein Zitat benutzt, um zu sagen, kommt erstmal selber klar.
Also ich sagte, also ich habe das rausgesucht und mich hat das irgendwie fasziniert und gestört, dieses Zitat. Aber letzten Endes glaube ich, dass da ein wahrer Kern dahinter ist. Und zwar würde ich den aber anders interpretieren. Und zwar würde ich sagen, dass Frauen in einem ersten Moment von so einer Revolution die Macht haben, das gar nicht zu einer Revolution kommen zu lassen.
Ah, okay.
Weil in dem Moment, in dem eine Frau sagt, mir ist hier das passiert und sofort eine andere Frau kommt und sagt, mir ist das aber nicht passiert. Ich habe damit aber nichts zu tun. Na gut, das ist jetzt dein Einzelfall, aber ich kann davon berichten, dass es sogar ganz toll ist, was mir passiert ist.
Mhm.
In dem Moment wird Fahrt aus einer potenziellen Bewegung rausgenommen, die zu einer werden muss, weil andere entrüstet sind und sagen, das geht mich was an. Und ich habe diese Woche ein Interview von Riccardo Simonetti gesehen, der meinte, es ist immer wieder so, dass er von Dingen, die bei ihm passieren, berichtet. Er ist homosexuell und auch, ich glaube, es geht nicht nur darum, dass er homosexuell ist, sondern es geht auch um sein Aussehen und wie er sich, dass er unangepasst ist und individuell ist und dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen, also in meinem Umfeld ist das, was du gerade da erzählt hast, noch nie passiert. Also sie entkräften seine Geschichte, indem sie sagen, ich kenne das gar nicht, von dem du hier berichtest. Aber ich glaube, was die Menschen da unterschätzen, ist, dass sie posten ja gerade unter einer Person, die ihnen berichtet, dass es passiert ist. Also geht sie das was an. Und in dem Moment, in dem so eine Person sowas sagt, finde ich, ist es wichtig, ihr zur Seite zu stehen. Und ich glaube, dass es häufiger, gerade am Anfang unter Frauen passiert, dass man misstrauisch ist, dass man sagt, nee, ich kenne das nicht, sorry, geh weiter mit deiner Geschichte. Wir machen jetzt hier nicht schon wieder so eine Bewegung draus. Und ich glaube, dass es aber wichtig ist, wenn sowas passiert und man merkt, hey, da könnte was Größeres dahinter stecken, dass eine Entrüstung da ist, die notwendig ist, dass es weitergetrieben wird, dass dann irgendwann auch Männer dazukommen können. Und deswegen würde ich sagen, dass dieses Zitat schon auch einen wahren Kern hat, der aber für mich nur im ersten Moment wahr ist. Und im zweiten, dritten und vierten stimmt es total. Es geht am Ende um Verantwortung und die liegt nicht nur bei den Frauen, die nichts dazu sagen oder was dazu sagen.
dass im Iran die Männer dann mit den Frauen angefangen haben zu kämpfen. Das liegt daran, dass wir wissen, dass aus der Berichterstattung von den vorher erwähnten MultiplikatorInnen und JournalistInnen zum guten Teil aus dem Iran, dass im Iran die Unterdrückung nicht nur Frauen betrifft, sondern sehr, sehr viele Menschen. Wenige profitieren. Ja. Es gibt die Schätzung, dass etwa 90% der Bevölkerung gegen das Regime eingestellt sei, mehr oder weniger. Und dass natürlich auch die Männer darunter leiden, wenn Menschen in ihrem direkten Umfeld auf derartige Weise drangsaliert werden. Wir haben deswegen uns ein paar Schlaglichter rausgesucht, um zu schauen, was genau geschieht da, wie ist das einzusortieren, wofür kämpfen die Menschen. Dass das Ganze komplexer ist, vielleicht nicht von der Begründungsstruktur her, denn Menschen kämpfen dagegen das Regime, aber dass es komplexer ist mit dem, was passiert, die vielen unterschiedlichen Orte im Iran, wo Aufstände geschehen, ist eine Sache. Eine andere Sache ist zu verstehen, wofür und warum und wie die Menschen kämpfen. Und mit diesen Schlaglichtern wollen wir uns beschäftigen. Wir haben dazu eine Sprachnachricht von Gilda Sahebi bekommen. Gilda ist Journalistin, Ärztin und Politikwissenschaftlerin. Sie hat eine Kolumne bei der Taz und beschäftigt sich intensiv mit Themen wie Antisemitismus, Rassismus, dem Nahen Osten oder Hate Speech. Und sie ist eine von denjenigen, die wir vorhin erwähnt haben, die sich darüber Gedanken machen, wie kann man die deutsche Öffentlichkeit aufklären, vor allem mithilfe von Twitter und vielen Wortbeiträgen, vielen Artikeln in unterschiedlichen Medien, was gerade im Iran passiert.
Die Menschen im Iran lehnen sich eigentlich auf gegen 43 Jahre Unterdrückung. Sie haben sich immer wieder aufgelehnt und protestiert in den letzten mehr als 20 Jahren, gut 20 Jahren. Und diesmal merkt man, dass es ein anderer Protest ist im Sinne von, eigentlich geht es nicht gegen was. Also sie lehnen sich jetzt, sie protestieren nicht gegen höhere Benzinpreise oder eine schlechte Wirtschaftslage oder gegen eine gefälschte Präsidentschaftswahl, sondern wirklich zum allerersten Mal eigentlich protestieren sie für Freiheit und für grundlegende und fundamentale Menschenrechte und Frauenrechte. Und dieses Auflehnen auf die Art und Weise, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Und das sieht man eigentlich ziemlich gut auch an der Wucht und an der Wut, die auf diesen Straßen zu sehen sind. Und man sieht auch ganz viele Videos und Bilder, wie Menschen zum Beispiel von Polizei, von Milizen gejagt werden, eingefangen werden. Und man sieht, wie immer Leute kommen und denen helfen, die nicht allein gelassen werden. Und auch das ist was Neues, diese Solidarität untereinander, das Absprechen, das Wissen, dass man zusammengehört und das ein gemeinsamer Kampf ist und das eben auch über alle Ethnien, über alle Altersgruppen, über alle Geschlechter, das spielt alles keine Rolle mehr. Und das ist wirklich was Besonderes und das ist auch der Grund, warum diese Proteste jetzt schon mehr als 4 Wochen andauern und dass sie auch nicht nachlassen und dass ich auch nicht glaube, dass sie nachlassen. Und zur Frage, ob das Regime verlieren wird, ich glaube, das Regime hat schon verloren. Ich glaube, das Regime hat den Großteil seiner Bevölkerung verloren und damit eigentlich auch die Basis, diese Unterdrückung zumindest über lange Zeit weiter fortzuführen. Ich hatte gerade Besuch aus dem Iran und da hat sie mir nochmal erzählt, wie das war und was ich auch schon viel gehört habe. Ist, dass bei der Wahl 2017, da wurde Rouhani, der letzte Präsident, nochmal gewählt und da hatten die Menschen tatsächlich nochmal Hoffnung, okay, vielleicht wird sich ja doch irgendwas bessern, vielleicht gibt es doch noch Reformen. Da haben die Menschen noch an irgendeine Art von Reformfähigkeit zumindest in Ansätzen noch geglaubt und das ist jetzt weg. Die Menschen wissen einfach, es wird nie eine Verbesserung geben mit diesen Leuten, mit einem Regime, das sich die Taschen vollstopft mit dem Geld, das wahnsinnig reich ist. Alle, die Teil dieses Regimes sind, sind unfassbar reich, haben Immobilien auf der ganzen Welt, Vermögen überall gebunkert. Und das wissen die Menschen alles. Und die wissen, dass es mit diesen Leuten, die eine unglaublich grausame und brutale Politik verfolgen, dass es da keine Reformen mehr geben kann. Und deswegen, ich glaube, dass dieses Regime in dem Sinne schon verloren hat und auch faktisch verlieren wird, weil diese Dinge, die wir jetzt auch auf der Straße gesehen haben, die Menschen, die ja, sich auch freuen, Frauen, die tanzen und singen, ohne Kopftuch auf den Straßen, dass dieses Gefühl von Freiheit, das sich diese Menschen in Stückchen zumindest gerade holen und erleben, dass das nicht mehr zurückzudrehen ist. Es ist wirklich an einem Punkt angekommen, an dem es nicht mehr zurückgeht. Die Frage ist natürlich, wie lange wird es dauern, weil das Regime militärisch bis an die Zähne bewaffnet ist. Die verschiedenen Streitkräfte und Milizen sind unglaublich stark. Und es wird wirklich davon auch abhängen, ob es da dazu kommen wird, dass diese Menschen sich auf die Seite der Protestierenden schlagen. Ich glaube, dass es irgendwann passieren wird, dass dieses Regime fallen wird. Die Frage ist nur, dauert es Monate, dauert es Jahre und wenn, wie viele Jahre? Aber das Regime hat schon verloren und es wird auch seine tatsächliche Macht verlieren.
Ja, vielen Dank an Gilda Sahebi für die Einordnung, wie das da gerade aussieht. Und ich finde es immer wichtig, auf diesen Punkt einzugehen, den Gilda ganz am Anfang gesagt hat, und zwar, dass die Menschen halt kämpfen gegen diese letzte 43 Jahre Unterdrückung. Denn obwohl die Bevölkerung sehr westlich orientiert ist, muss man ja sagen, vor diesen 43 Jahren sah das einfach wirklich anders aus im Iran. Und das, finde ich, ist auch eine Besonderheit, wo man ja schon sagen kann, die Menschen kämpfen hier für was, dass es schon mal jetzt nicht komplett so gab, aber in Teilen so gab. Und das, finde ich, ist schon eine Besonderheit, die man jetzt nicht komplett übertragen kann auf andere Länder oder jetzt auf das, was jetzt gerade in Amerika passiert. Aber ich finde, man kann schon das beobachten und kann sagen, das ist eine Besonderheit auch in diesem ganzen Konflikt, dass diese Menschen eigentlich gegen eine 43-jährige Unterdrückung kämpfen und das vor allem zusammen machen. Das fand ich auch irgendwie nochmal wichtig, weil das stelle ich mir, das macht total was mit mir, dass ich mir die ganze Zeit vorstelle, dass diese Menschen bis vor kurzer Zeit so Tür an Tür miteinander gelebt haben und alle haben irgendwie was anderes gedacht, vielleicht hinter dem stillen Kämmerchen, und plötzlich gehen alle zusammen oder viele zusammen auf die Straße. Und das, glaube ich, ist schon was, das merkt man auch, wenn man diese Videos sieht. Da ist ein unfassbarer Mut, eine Entschlossenheit da, die, wenn man die von außen betrachtet, sehr berührend ist, also für mich sehr berührend ist.
Wir haben, das hat Gilda eben auch schon angedeutet, eine ganze Reihe von Videos, wo zum Beispiel, das hört sich so schlicht an, junge Männer und Frauen ohne Kopftuch tanzen. Die tanzen kurz vor dem Wochenende miteinander im Park. Und das sind Menschen, die, das merkt man in solchen Videos, dass die damit mitten in einer Revolution sozusagen anfangen, dass sie das tun. Das sind Menschen, die kämpfen für ihre eigene Normalität, für ein normales Leben. Das hat ja Gilda auch nochmal sehr gut gesagt, wie wichtig es ist zu begreifen, die kämpfen nicht gegen etwas, sondern für etwas, ja, und zwar für sich, für ein normales Leben. Und dem entgegen steht ein radikales Regime. Wir haben eine Vielzahl von Berichten, dass die Schlägertrupps des Regimes, dass die sexuelle Übergriffe als völlig normales Mittel ihres Krieges gegen die Bevölkerung, und so würde ich das bezeichnen, verwenden. Ja, es gibt Videos, wie Frauen verhaftet werden mit Hilfe von sexueller Gewalt, wie eine von den Berichterstattenden Shura Hashemi häufiger hervorgehoben hat. Sexuelle Gewalt auf offener Straße durch die Revolutionsgarden ist ziemlich alltäglich, schreibt Shura Hashemi. Die Revolutionsgarden sind da diejenigen, die im Inland, eigentlich weltweit, aber im Inland dazu benutzt werden, die Menschen zu unterdrücken. Quasi eine Mischung aus Polizei, Geheimpolizei und Militär, die tatsächlich extrem gewalttätig Teil des Unterdrückungsapparats sind.
Das Ding ist, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und die Videos dazu sieht und die Berichte dazu liest, dann, also geht's mir vor allem als Frau so, dass ich das unfassbar schrecklich finde, wenn ich mir vorstelle, dass gerade in diesem Moment Menschen, die auf der Straße sind und verhaftet werden, nicht, dass eine Verhaftung was ganz anderes bedeutet. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Punkt, der mich ein bisschen stört, wenn ich in der Medienberichterstattung sehe, wie darüber berichtet wird, weil oft Wordings verwendet werden, von denen ich mir denke, das ist keine Verhaftung, was hier passiert. Das ist sexuelle Gewalt, das ist ein körperlicher Übergriff, der nichts mit einer, wie wir sie kennen, westlicher Verhaftung zu tun hat, wo irgendwie ein Mensch irgendwie, keine Ahnung, in Handschellen abgeführt wird und dann ins Gefängnis kommt. Und ich glaube, dass das ist, was es für viele auch wahrscheinlich so schwer macht, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen oder sich vielleicht sogar vor diesem Thema zu verschließen, weil gerade eine Gleichzeitigkeit herrscht an schlimmen Dingen, die in der Welt passieren. Aber ich glaube, dass es trotzdem unfassbar wichtig ist, dahin zu sehen und sich zumindest zu informieren, was da gerade passiert. Man muss sich ja keine Bilder und Videos dazu reinziehen. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, zu verstehen, was für ein großes Unrecht da gerade in diesem Moment passiert.
Man spürt richtig, wie das Ziel des Regimes ist, die Menschen, die Frauen vor allem zu demütigen, herabzuwürdigen, also zu brechen. Es geht hier gar nicht um Recht oder Unrecht, selbst wenn die Rechtsprechung im Iran natürlich ihrerseits toxisch ist und Frauenunterdrückung da ja legal oder sogar Pflicht ist. Es geht hier wirklich darum, Menschen zu zerstören. Das ist ein Krieg gegen diese, ein emotionaler Krieg gegen die Menschen, vor allem gegen die Frauen.
Und wenn wir jetzt in dieser Berichterstattung schon bei den Verhaftungen sind, dann müssen wir auch einmal über das Evin-Gefängnis sprechen, weil es geht noch weiter. Also es ist nicht nur so, dass diese Verhaftungen unfassbar schrecklich ablaufen, sondern sogar die Inhaftierung einfach ein absoluter Albtraum ist. Dazu hat Isabel Shayani auf Twitter geschrieben, Fars News Stimme des Regimes meldet am Morgen, bei einem Feuer im Evin-Gefängnis hätten Häftlinge versucht zu flüchten. Dabei seien sie in Minen getreten. Es wird bestätigt, dass Bereiche 7 und 8 betroffen waren, wo Demonstranten inhaftiert sind. Minen, sonst heißt es immer Herzinfarkt. Um diese ganzen Meldungen von dem Gefängnis gab es immer wieder diese Meldung, dass es ein Minenfeld hinter dem Gefängnis gibt, dann doch kein Minenfeld gibt, dass die Gefangenen in Minen getreten seien. Das finde ich schon allein so skurril und schaudrig, dass es Minen geben soll da, dass dieses Gefängnis vermint ist, dass dann gesagt wird, nein, doch nicht, war doch irgendwie ein Fehler, es ist jetzt doch irgendwie was anderes. Daran merkt man auch, dass diese ganze Kommunikation um das, was da passiert, so schwammig ist.
Hinter solchen Tweets wie von Isabel Shayani, da verbirgt sich ja was Monströses. Nämlich, dass Menschen ins Gefängnis gebracht werden und dort ermordet werden. Ja, die seien ins Minenfeld gelaufen. Isabel spielt hier drauf an, dass es sonst immer Herzinfarkt ist, dass es quasi wie Putins aus dem Fenster fallen. Das ist ein Code dafür, dass Menschen ermordet werden und man so tut, als sei das irgendwie ihre eigene Schuld. Das Evin-Gefängnis ist halt ein sehr spezielles Gefängnis. Nicht nur, dass da viele Demonstranten sind, sondern, um jetzt Shura Hashemi zu zitieren, die halbe Intelligenzia des Iran aus Wissenschaft, politischer Opposition, Kunst und Kultur. Eben RegimegegnerInnen. Die wurden zum Teil direkt aus den Universitäten verhaftet. Und in diesem unfassbaren Gefängnis, ein Ort der Schande, ein Ort der Folter, der Mordes durch das Regime, in diesem Gefängnis, ist dann ein Brand ausgebrochen, über den in Deutschland vergleichsweise wenig berichtet worden ist. Ich habe jedenfalls nicht viel gesehen. Dieser Brand, der ist auch gar nicht ganz klar, warum der von wem wie gelegt worden ist. Es gibt Vermutungen, dass es vom Regime selbst gelegt worden ist. Es hieß dann zwischendurch, es seien 40 Menschen an Rauchvergiftung gestorben und dann wieder, nee, es seien nur 4 gewesen und die seien ins Minenfeld gelaufen. Da gab es ganz viele unterschiedliche Informationen. Was aber die Vermutung nährt, dass dieser Brand dazu da war, um möglichst viele Menschen gleichzeitig zu ermorden oder die Ermordung zu vertuschen, war, dass ein vergleichsweise prominenter Inhaftierter dort, der verwandt war mit einem ehemaligen iranischen Führer, gebeten wurde, doch nicht ins Gefängnis zurückzukehren nach dem Freigang, sondern noch ein bisschen zu warten. An solchen Mechanismen, das ist jetzt Kolportage, das ist kolportiert, aber an solchen Mechanismen kann man erkennen, natürlich spielt das Regime hier nicht fair, ganz im Gegenteil.
Ja, vor allem, wenn man dann sieht, das hat auch Shura Hashemi berichtet, dass das Staatsfernsehen erst von 40 Toten gesprochen hat und dann kurz darauf, nee, nur noch 4 Tote. Und das finde ich schon was, wenn du überlegst, dass du im Fernsehen siehst, okay, da ist was passiert, da ist ein Brand im Gefängnis und es 40 Tote und eine Meldung später hörst du, es sind 4 Tote, von 40 wurde da einfach die Null gestrichen. Daran merkt man halt auch, dass die ganze Berichterstattung um dieses Thema so schwammig ist, so schwierig ist. Man ist so undurchsichtig zu verstehen, was hier wirklich passiert ist, wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind. Das bringt uns eigentlich auch schon zu einer weiteren Geschichte, die, finde ich, auch nochmal auf eine ganz andere Weise zeigt, wie gruselig das nicht nur im Inland abläuft und nicht nur abläuft bei Demonstrationen, bei Verhaftungen im Gefängnis. Und so hat die Kletterin Elnas Rekabi, die vor ein paar Tagen ohne Kopftuch geklettert ist, plötzlich gesagt, öffentlich, dass das ein Versehen war mit dem Kopftuch. Es wurde dann berichtet, Düsen Tekerl hat darüber auch sehr, sehr viel geschrieben. Lohnt sich auch da nochmal zu folgen auf Twitter und da einen tieferen Einblick zu bekommen, dass anscheinend, so sagt man, der Bruder von dieser Kletterin verhaftet wurde. Und jetzt ist diese Kletterin selber verschwunden. Seit Tagen hört man nichts mehr von ihr. Das sind so Momente, von denen man sich denkt, da sind Menschen, die, ich sage jetzt mal, kleine, aber wichtige Gesten machen. Und das Land ist sich natürlich, das Regime ist sich völlig bewusst darüber, wie wichtig diese kleinen Gesten sind, wie wichtig es ist, dass solche Gesten nicht stattfinden, dass man sowas nicht zeigt, dass solche Vorbilder nicht da sind. Und plötzlich sind die einfach weg. Die müssen eigentlich um ihr Leben, um das Leben ihrer Familie fürchten, wenn sie kleine politische Statements setzen. Ich meine, das ist eine Kletterin, die ohne Kopftuch geklettert ist.
Ja, und bei dem Wettbewerb in Ausland, ich glaube, das war in Südkorea, dieser Wettbewerb, das wurde vom Regime so gedeutet, dass sie die Aufständischen unterstützt. Und wenn dann der Bruder entführt wird und mutmaßlich sie erpresst wird zu einem Statement, das hat sie auf Instagram, dann ist sie wieder zurückgerudert, was du gerade gesagt hast, dann macht es ganz offensichtlich, das Regime arbeitet mit unmenschlichen Methoden, um genau das zu verhindern, diese Vorbilder. Und die Frage, was eigentlich dahinter steht, warum nicht nur solche Vorbilder gebraucht werden, sondern auch, wie diese Entwicklung eigentlich zustande gekommen ist. Die Frage, was da eigentlich im Hintergrund steht, wie diese Frauenrevolution entstanden ist. Da haben wir ein Zitat gefunden von Guline Atay. In Teheran geboren, sie ist Leiterin des ZDF-Studios in Kairo und sie hat Folgendes gesagt: Den staatlichen Zwang des Kopftuchtragens haben die Herrschenden als Ausdruck iranischer Kultur verbrämt, meinte Guline Atay im ZDF. Und sie beschwert sich auch, dass Politikerinnen und Politiker im Westen diese Legende übernommen hätten und zum Beispiel ihrerseits beim Besuch des Iran ein Kopftuch aufgezogen hätten. Das wiederum, sagt Guline Atay, ist von vielen Iranerinnen als Dolchstoß in den Rücken empfunden worden, dass dieser Kopftuchzwang so einfach ohne Kritik mitgemacht worden ist. Guline Atay führt dann weiter aus, dass der Iran die pro-westlichste Bevölkerung des gesamten Nahen Ostens und des Mittleren Ostens hat. Und zwar auf der Grundlage der Erfahrungen mit dem islamistischen Regime, mit dessen Anti-Amerikanismus und Israel-Feindlichkeit. Und gleichzeitig natürlich dadurch, dass die Iraner und Iranerinnen wahnsinnig Social-Media begeistert sind. Insbesondere auf Instagram, das ist eine super wichtige Plattform dort. Dort lernt man natürlich sehr genau, was im Rest der Welt so los ist und welche Freiheiten man im Iran alle nicht hat.
Ich glaube, mir ist nochmal wichtig, wenn wir über dieses Kopftuchverbot reden, zu sagen, dass es einen großen Unterschied macht. Natürlich gibt es Frauen auf der Welt, die das Kopftuch völlig freiwillig tragen und die das auch als einen feministischen Akt ansehen, zu sagen, ey, ich habe mich dazu entschieden, das zu tragen und ich darf machen, was ich möchte. Es ist aber ein großer Unterschied zu dieser Kopftuchpflicht, von der wir hier sprechen. Und das finde ich auch ganz zu Recht wichtig, dass man das ankreidet und sagt, ey, wieso wird das einfach so hingenommen, so als wäre das in dem Land völlig normal, einfach ein Kopftuch zu tragen, wenn eine Kopftuchpflicht vorherrscht. Um das vielleicht mal in einem anderen Bild zu zeigen, ist es ein großer Unterschied, ob man sich selbst im Badezimmer einschließt oder ob man im Badezimmer eingeschlossen wird. Obwohl beides jetzt erstmal von außen relativ identisch aussieht, eine Person ist eingeschlossen in einem Raum, hat sie sich in der einen Variante völlig frei dazu entschieden und in der anderen Variante wurde ihr diese Entscheidung genommen und jemand hat sie eingesperrt. Und ich glaube, dass das bei dieser ganzen Kopftuchsache trotzdem wichtig ist, nochmal zu sagen, dass es natürlich Menschen gibt, die freiwillig ein Kopftuch tragen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Darum geht es nicht, sondern es geht um diese Pflicht des Tragens.
Werbung. Sascha, ich würde gerne mit dir über Isso, der Ernährungspodcast, sprechen. Das ist ein Podcast, der alle Ernährungsmythen mal ganz genau unter die Lupe nimmt. Und zwar von Achim Sam. Er ist Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor, der wirklich informativ und unterhaltsam alles rund um Ernährung erklärt, vor allem aber ohne erhobenen Zeigefinger.
Ja, Jule, du weißt ja, ich bin sehr oft auf TikTok unterwegs und da gibt es nun wirklich unfassbar viele Leute, die einem alles Mögliche über Ernährung erzählen, wie man richtig Intervallfastet, wie man richtig abnimmt, was Sportler essen sollen oder eben auch nicht. Und da bietet Achim Sam zusammen mit der Moderatorin Julia Rohrmoser eine echte Orientierung durch diesen gigantischen und sehr verwirrenden Wust an Informationen.
Regelmäßig laden die beiden sich aber natürlich auch noch Gäste in den Podcast ein. Und es geht von ErnährungsforscherInnen über ÄrztInnen bis hin zu Prominenten. Wichtig ist ihnen dabei, dass jeder so, wie es am besten passt und ohne Verbote sich ernähren soll. Die bringen nämlich laut Achim gar nichts.
Ja, das ist auch genau mein Ansatz, dass man da so mit einer befreiten Haltung rangehen kann. Jeden Donnerstag gibt es diesen empfehlenswerten Podcast. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hört hinein, ist so der Ernährungspodcast.
Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Gilda hat schon die Frage angesprochen, ob das ein tragfähiger Aufstand ist, ob das länger dauert. ob tatsächlich das Regime beseitigt werden kann. Was aber wichtig zu wissen ist, dass jetzt nach 5 Wochen Revolte immer stärker klar wird, da sind nicht nur die Frauen und Männer, die auf die Straße gehen, sondern ganz viele schließen sich dem Protest an. Zum Beispiel die Ölarbeiter, die im Iran sehr, sehr wichtig sind, die haben sich zum guten Teil den Protesten angeschlossen. Es gibt einen Unterschied, nicht nur, dass sich solche Leute dem anschließen, sondern auch was die Unterstützung aus dem Ausland angeht. Es gab in den letzten Jahren einige von sozialen Medien befeuerte Aufstände, die wurden bisher aber immer wieder niedergeschlagen. Am bekanntesten wahrscheinlich die Aufstände 2009. Und da hat der Westen die Protestierenden damals, die sich über Twitter hauptsächlich organisiert haben damals, höchstens halbherzig gestützt. Das war ein ziemlich großer Fehler, wie Barack Obama, der damals maßgeblich dafür mitverantwortlich war, in Podcast Pod Save America kürzlich zugegeben hat.
The one thing that, you know, when I think back to 2009, 2010, you guys will recall, there was a big debate inside the White House, yeah, about whether I should publicly affirm what was going on with the Green Movement, because a lot of the activists were being accused of being tools of the West, right, and there was some thought that we were somehow going to be undermining their street cred in Iran, mm-hmm, if I supported what they were doing. And in retrospect, I think that was a mistake.
Interessant finde ich, als auch für Barack Obama relativ untypisch, so klare Worte zu finden und auch ganz klar von einem Fehler zu sprechen. Also hier nochmal wirklich zu sagen, dass man das hätte anders unterstützen sollen, dass man da einen Fehler gemacht hat, war tatsächlich für mich eine Klarheit, die ich so nicht erwartet hätte, die ich aber wichtig finde, gerade auch wenn man sieht, wie sich dieser Protest jetzt im Internet verbreitet und diese Unterstützung auch von außen so wichtig ist. Also die Bilder von abgeschnittenen Haaren, von Frauen, von Menschen, die auf der Straße sind, protestieren, Plakate machen, also ganz bewusst sich um eine Außenwirkung gekümmert wird. Das ist inzwischen so stark und ich glaube auch so hilfreich bei diesem Protest, dass es wichtig ist, das nochmal zu erwähnen, wie wichtig da auch die Unterstützung von außen ist, um auch wieder den Bogen zu Annalena Baerbock zu schlagen. Natürlich ist es wichtig, dass man von außen eine Unterstützung bekommt und das kann in gewisser Weise auch von außen entschieden werden, wenn genug Unterstützung von außen da ist.
Die Brücke zwischen innen und außen sind ganz eindeutig die sozialen Medien. Die ersten Aufstände im Iran, die wurden so als Social-Media-Revolution gefeiert vom Westen, so ein bisschen selbstbesoffen. Ganz viele Leute, und ich glaube, ich fürchte ich zu einem Teil auch damals, haben gedacht, wow, so ein Instrument wie Twitter, das führt jetzt dazu, dass da dieses faschistische Regime im Iran endlich klein gekriegt wird. Die organisieren sich über soziale Medien. Das war fast so die Einlösung von dem Versprechen, das Internet macht alle freier und toller. So ein bisschen war das auch im arabischen Frühling ja am Anfang der Fall. Und dann tatsächlich durch die mangelnde Unterstützung ist das 2009 ganz offensichtlich nicht dazu gekommen. Wenn man sich aber die sozialen Medien anschaut, dann kann man fast nicht überschätzen, wie relevant die sind, nach innen wie nach außen. Nicht nur, dass wir, deren Unterstützung im Westen ist super wichtig ist für den Iran, dadurch von Menschen erfahren, was da passiert, diese Filme sehen, sondern auch, weil der Iran ein junges und ein sehr Social Media begeistertes Land ist. Und dabei sind Instagram und Twitter mit am wichtigsten, auch wenn die zum Teil nur eingeschränkt überhaupt zu erreichen sind. Das Regime hat sofort das Internet dramatisch gedrosselt. TikTok ist übrigens auch relativ wichtig, vor allem für die gigantische iranische Diaspora. Ja, die Iranerinnen und Iraner überall auf der Welt verteilt, die sind eine sehr lautstarke Stimme, die sich auch trauen, in ihren jeweiligen Öffentlichkeiten in den Vereinigten Staaten, auch in Deutschland, mit machtvoll zu sprechen. Und auch dafür sind soziale Medien wahnsinnig wichtig. Und natürlich kann man das jetzt so einfach daher sagen, ja, soziale Medien sind wichtig. Aber wir haben einen Maßstab gefunden, der verdeutlicht, in welcher Größenordnung das alles stattfindet. Und zwar ein Maßstab von einem Professor namens Mark Owen Jones, der ist Autor des Buches Digitaler Autoritarismus im Nahen Osten. Der hat auf Twitter geschrieben, dass der Hashtag von Mahsa Amini in persischer Sprache 280 Millionen Mal getwittert worden ist. Er bezieht sich da auf die Twitter-Schnittstelle, die angeboten wird von Twitter. 280 Millionen Mal ist auf Persisch Mahsa Amini getwittert worden. Und um dem einen Vergleich daneben zu stellen, seit dem Februar 2022 ist Stand Oktober das Wort Ukraine 250 Millionen Mal getwittert worden. Diese Größenordnung zeigt, mit welcher Wucht die sozialen Medien diesen Aufstand, diese Revolution befeuern und wie wichtig das ist, dass man das auch spiegelt in den westlichen Ländern.
Und ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, der wichtig ist hier zu erwähnen, ist, dass es auch inhaltlich einfach so ist, dass soziale Medien nicht nur irgendwie jetzt eine krasse starke Stimme sind, sondern auch für die vor allem jungen IranerInnen, die diesen westlichen Individualismus kennengelernt haben, zu schätzen gelernt haben über soziale Medien, die sehen das und das kann man wahrscheinlich auch am Ende sagen, ist die Kraft von liberaler Demokratie, dass man eben die Möglichkeit hat, sich individuell auszuleben, möglichst frei von staatlichen Zwängen. Und wenn man das von außen sieht und sieht, okay, so könnte es auch sein, dann entwickelt es eine Kraft, die so stark ist und so wichtig ist, dass es die Menschen mitzieht.
Eine ebenso wichtige Facette bei sozialen Medien, die wir auch in der Ukraine im Krieg beobachten konnten, findet jetzt auch im Iran statt. Es gibt einen Account, auf Twitter-Account wiederum Justice for Iran, der twittert unter Justice4IranEN und dort werden Fotos gesammelt von mutmaßlichen TäterInnen. Also Fotos von Menschen, die am Ende zur Rechenschaft gezogen werden für ihre Unterstützung des menschenfeindlichen Regimes. Und dass da Leute anfangen, schon vorzubereiten, wie kann Gerechtigkeit irgendwann stattfinden und dafür soziale Medien benutzen, auch Filme versuchen zu finden, wo Verbrechen gegen die Menschlichkeit dokumentiert sind, das ist eine mindestens genauso wichtige Aufgabe für soziale Medien. Wenn man von der Unterstützung von außen spricht, dann kann man nicht davon schweigen, dass auch sehr lange und sehr intensiv das iranische Regime gestützt worden ist. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel Handelsgründen, tatsächlich wirtschaftliche, handfeste Geldgründe, wo man gesagt hat, so schlimm kann das ja alles nicht sein. Es gab eine jahrelange Verharmlosung des Regimes. Man muss dazu wissen, dass Deutschland der mit Abstand wichtigste Handelspartner des Iran in der EU ist und der drittwichtigste insgesamt. Die deutsch-iranischen Handelsbeziehungen, die haben auch eine wahnsinnig lange Tradition, nämlich dass schon seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre schon unter Kohl sind diese Handelsbeziehungen immer sehr hoch im Wert gewesen. Das hat dazu geführt, dass wir eine ganze Historie, eine 30, 40 Jahre lange Historie von Verharmlosungen dieses Regimes haben, wo immer mal wieder gesagt wurde, na, so schlimm war das ja nicht. Und wenn sich jemand vorgewagt hat und mal gesagt hat, nein, das geht so nicht, dann ist es in der Regel zu Konflikten gekommen, tatsächlich mit den verschiedenen Bundesregierungen. Wir haben Tara Sternroth gebeten, so eine historische Einordnung mal zu geben. Wie lange, gerade in Deutschland, wo unsere Stimme so wichtig ist für so viele Menschen in der Welt, gerade in Deutschland mal einzuordnen, warum historisch so ganz lange und auf welche Weise das Regime verharmlost worden ist.
Genau, Tara Sternroth ist eine deutsch-iranische Aktivistin und wir hören mal rein in ihre Sprachnachricht.
Beinahe 30 Jahre ist das Mykonos-Attentat in Berlin-Wilmersdorf her, wo die kurdisch-iranischen Oppositionellen Sadegh Sharafkandi, Fatah Abdulli und Humayun Ardalan sowie Nuri Dehkordi ermordet wurden. Organisator Qasem Darabi, Iraner und einschlägig bekannt bezüglich Gewalt an iranischen Oppositionellen, sowie zwei Libanesen, die in der Hisbollah aktiv waren, wurden festgenommen. Darabi war zwar nach der Tat geflohen, fühlte sich aber sicher genug, um nach Berlin zurückzukehren. Die Bundesanwaltschaft bekam von der Bundesregierung, allen voran Klaus Kinkel, Außenministerium, öffentliches Redeverbot zur iranischen Verantwortung um die Morde. Alexander von Stahl, Generalbundesanwaltschaft, bewies Rückgrat und betonte in der Anklageschrift, dass Darabi und seine Komplizen im Auftrag des iranischen Geheimministeriums gehandelt hätten. Stahl war 3 Monate später seinen Job los. Außenminister Kunkel konnte weiterhin keine eindeutige Verantwortung des iranischen Regimes finden. Kanzler Kohl kommt noch vor dem Urteil der Bitte nach, die Bundesregierung möge dem iranischen Regime Abbitte leisten. Die Freundschaft der beiden Länder wird in einem Brief an Präsident Rafsanjani gepriesen.
Das muss man sich mal vorstellen und deswegen haben wir diese Nachricht auch mal reingenommen. Da werden Oppositionelle im Ausland ermordet und das Land selbst tut so, als hätte das Regime gar nichts damit zu tun. Dabei ist die Hinweislage vergleichsweise eindeutig. Das ist deswegen wichtig, weil die Mörder dieses Regimes, allen voran die Revolutionsgarden, auch heute noch im Ausland zuschlagen. Die wollen absichtlich die Menschen in der iranischen Diaspora unter Druck setzen. Man hat, muss bis heute Angst haben, dieses, das Symbol ist, du bist nirgendwo auf der Welt sicher. Und wenn sowas dann auch noch Rückendeckung bekommt von einem Land, wo Menschen ermordet werden, wie das jetzt hier bei Kohl vermutlich der Fall war, dann haben wir eine katastrophale Situation. Deswegen, genau deswegen ist die Unterstützung aus dem Westen so wichtig, damit solche Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, nicht weiter Leute unter Druck setzen. Dass die Iraner und Iranerinnen rund um die Welt für die Freiheit in ihrem Land kämpfen können.
Ja, wir hatten jetzt ganz viele schreckliche Einzelgeschichten drin, die wahrscheinlich schon irgendwie, also gerade denke ich mir gerade bei dieser Geschichte, das wäre wahrscheinlich schon eine True Crime-Folge wert und man könnte viel tiefer noch reingehen in diese Geschichten, weil da einfach so viel gerade passiert und passiert ist, dass es euch einen kleinen Eindruck verschaffen sollte, wie man sich das vorstellen kann und wo überall Unrecht passiert gerade oder passiert ist. Das aber jetzt erstmal nur zur Einordnung. Lass uns mal zu einem Ausblick, zu einem Lösungsansatz kommen, weil es ja einfach schon ein Thema ist und wir haben uns gerade gesehen, das ist eine Frauenrechtsbewegung, die eigentlich zu einer Menschenrechtsbewegung wurde, zu einer ganzen Bewegung in einem Land, von dem sich vielleicht dann auch wirklich die Welt verändert, wenn das durch ist, wenn das durchgeht und die gewinnen.
Das Statement von Obama, was wir vorher hatten, da gibt es noch einen zweiten Teil aus dem Podcast Pod Save America. Der erste war dieses Fehlereingeständnis, aber im zweiten, da wollen wir nochmal reinhören, weil da sehr deutlich geworden ist, was Obama als Teil des, der Lösung sieht.
Every time we see a flash, a glimmer of hope, of people longing for freedom, I think we have to point it out. We have to shine a spotlight on it. We have to express some solidarity about it.
Was Obama hier ausspricht, ist das, was schon die ganze Zeit über den Podcast schwebt, über das, was ganz viele Leute immer wieder sagen. Aber wir müssen eine Solidarität formulieren. Wir müssen für die Frauen und für die Menschen im Iran diese Solidarität aber nicht nur formulieren, sondern auch wirksam werden lassen. Wir müssen die Politik unter Druck setzen. Und wenn Obama davon spricht, dass wir Solidarität ausdrücken sollen, dann ist vollkommen klar, das sind nicht nur Worte. Der öffentliche Druck, der beginnt mit Worten, aber der muss am Ende in die Politik münden. Es ist in dem Zusammenhang auch klar, die EU hat deutlich schwächere Sanktionen gegen den Iran erlassen als andere Länder, die Vereinigten Staaten oder Kanada zum Beispiel, die da weitergegangen sind. Ich glaube, wir müssen in den westlichen Ländern auch deswegen laut sein, nicht nur um die Menschen zu unterstützen, zu zeigen, ihr Schicksal im Iran, das verfolgen wir, sondern dass wir die deutsche Politik, die europäische Politik vor uns hertreiben, wir die Öffentlichkeit, dass wir zeigen, es ist uns nicht egal, sondern hier müssen noch wesentlich weitergehende Maßnahmen getroffen werden. Denn bisher sind die Sanktionen von der EU zwar vorhanden und spürbar, es gab sowieso vorher auch schon Sanktionen, aber die müssen viel offensiver und viel stärker das Regime treffen, als es bisher der Fall ist.
Ja, wir waren letzte Woche ja auf dem Politik Award in Berlin, also eine Veranstaltung, wo PolitikerInnen für besondere Leistungen ausgezeichnet werden. Und der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert wurde dafür sein Lebenswerk ausgezeichnet und hat sich gewünscht, dass Omid Nuripur die Rede hält. Omid Nuripur ist Grünvorsitzender und iranstämmig. Und Omid hat sich hat die Laudatio dann für ihn gehalten und als er diese Laudatio angefangen hat, meinte er, er wird gerne eine Minute abzwacken und über den Iran sprechen und er möchte die Öffentlichkeit dafür nutzen und hat dann wirklich mit Tränen in den Augen gesagt, alle Mails, die ihn so von IranerInnen erreichen, beinhalten eigentlich immer einen Satz und zwar, bitte seid unsere Stimme. Ein Satz, den wir auch schon Anfang des Podcasts von Annalena Baerbock gehört haben. Ein Satz, den man immer wieder hört. Dieses Bitte seid unsere Stimme. Und ich fand das, als ich das da gesehen habe und Omid Nuripur gesehen habe, der wirklich mit Tränen in den Augen sich diese Zeit nimmt, auch sich diese Öffentlichkeit nimmt, weil er sich darüber bewusst ist, dass er jetzt gerade da einen Redeanteil hat und diese Öffentlichkeit auch hat, um das zu nutzen. Da dachte ich mir so, das muss man ernster nehmen. Diesen Satz, bitte seid unsere Stimme, so gut es geht, persönlich auch umzusetzen, zu sagen, ich habe irgendwie eine Reichweite, wir jetzt, aber ich finde auch jeder Einzelne, der hier zuhört, man kann diese Geschichte weitertragen, nicht müde sein, das zu erzählen, was da gerade passiert, darauf aufmerksam zu machen, Artikel zu teilen und das kann eigentlich jede Person machen, dafür braucht man jetzt keine große Öffentlichkeit, sondern dafür reicht eigentlich auch wirklich das, was IranerInnen und Iraner gerade auch machen und zwar einfach an Social Media teilnehmen und das größer machen und weiter verbreiten. Und das wäre vielleicht so mein Gedanke zu dieser ganzen Folge, wir sind jetzt hier im Westen und natürlich könnte man leicht sagen, das ist weit weg, was hat uns das zu interessieren? Ich glaube aber, dass es am Ende tatsächlich die Welt, wie gesagt, verändern kann, wenn das durchgeht. Und da laut zu sein und ungemütlich zu sein und nicht aufzuhören und nicht zu sagen, das klären die schon für sich, sondern zu sagen, es geht uns alle an, das betrifft am Ende auch uns persönlich. Das ist, glaube ich, wichtig, weil eine persönliche Betroffenheit immer dazu führt, dass man involvierter ist in dieser ganzen Sache. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man hier involviert ist.
Denn am Ende kämpfen die Frauen und die Männer im Iran auch deswegen für uns alle, weil sie einen sehr großen, sehr alten und immer noch währenden Kampf ausfechten, nämlich der Kampf gegen Unterdrückung. Und wenn sie das schaffen, speziell gegen die Unterdrückung von Frauen, gegen die Unterdrückung von sexuellen, von geschlechtlichen Minderheiten, diesen Kampf zu gewinnen, dann hat das eine extrem große Abstrahlwirkung auf den Rest der Welt. In gewisser Weise kämpfen deswegen die Menschen im Iran genau jetzt auch für uns, für den Rest der Welt. Und schon allein deshalb, glaube ich, sollten wir ihnen den Respekt geben und die Aufmerksamkeit, diese Waffe Aufmerksamkeit, die viel größer und viel wichtiger ist, als die allermeisten Menschen glauben.
Leute, das waren unsere Gedanken zu dieser Folge und wir danken euch auch für die ganzen Vorschläge, über was wir alles sprechen können, auch euer ganzes Mitwirken. Und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.